Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, mein Name ist Bettina Rust. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören jetzt ein Lied von Sting, also seine Version von Windmills of Your Mind. Sie kennen das Lied aus der Thomas Crown Affäre mit dem sexy Steve McQueen. Sting und seine sehr milde Version von Windmills of Your Mind. Herzlich willkommen nochmal. Der Spiegel bescheinigt meinem heutigen Gast in einem Artikel eine außergewöhnliche Denkfähigkeit und eine außergewöhnliche Empfindsamkeit. Diese Einschätzung wurde bereits 1972 gedruckt, ist also unglaubliche 40 Jahre her. Sie alle kennen ihn. Gut, die ganz Jungen vielleicht nicht, aber wer 30, 40, 50 oder älter ist, der hat dieses Gesicht sofort vor Augen, früher noch in Schwarz-Weiß. Aber so richtig verändert scheint sich dieser Mann nicht zu haben.
Hörbar Rust. Heute mit
Professor Dr. Egon Bahr, 89, Politiker. Im thüringischen Treffurt geboren, wächst Egon ab dem 6. Lebensjahr in Torgau auf. Die Nazi-Propaganda trägt Früchte, den Krieg fürchtet der 17-jährige Junge erstmal nicht. 1942 wird er eingezogen, 1944 spuckt ihn die Wehrmacht aufgrund nicht-arischer Abstammung wieder aus. Er wird in der Rüstungsindustrie zwangsverpflichtet und arbeitet nach Kriegsende als Journalist, zum Beispiel beim Tagesspiegel in Berlin und als Chefkommentator des RIAS. 1960 beruft ihn Willy Brandt in seinen Stab. Er wird Senatssprecher und setzt Brandts Ostpolitik der Annäherung auf seine Weise um. 1969 ist Bahr Staatssekretär im Kanzleramt, 72 bis 74 Bundesminister für besondere Aufgaben und kurz darauf Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Kabinett von Helmut Schmidt. 1976 scheidet er aus der Bundesregierung aus, bleibt aber bis 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Über Bahr, den Politiker, wissen einige Leute viel. Über Bahr, den Egon, ist kaum etwas bekannt. Bringen wir also etwas Licht ins Dunkel. Wir haben die Ehre. Herzlich willkommen, Egon Bahr, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Bahr, ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Erinnern Sie sich noch an unseren Zusammenstoß, an meinen Überfall? Wahrscheinlich nicht, sonst wären Sie nicht gekommen, ne? Das war am Tiergarten an der Kreuzung, als Ihnen eine Frau von rechts die Beifahrertür aufriss, als Sie gerade ein Croissant im Auto gegessen haben.
Stimmt, genau. Und habe ich gedacht, na, das musst du honorieren.
Also. Sie haben sich natürlich total erschrocken, weil es war ja nur so eine... Es war eine kurze Rotphase und es hätte ja auch ein Überfall sein können. In Kapstadt wäre das ein Überfall gewesen.
Naja, jedenfalls war es nicht ganz mit den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung vereinbar.
Nein, aber ich habe Ihnen gesagt, genau, wir wollen Sie fangen als Gast und das hat jetzt letztendlich auch geklappt. Kurz vor Ihrem 90. Geburtstag. Ja, waren Sie auf dem Weg ins Willy-Brandt-Haus, als wir uns auf der Klingelhöfer Straße begegnet sind?
Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen.
Aber da sind Sie 3-4 Mal pro Woche noch, ist das so?
Ja, um dazu, ungefähr.
Was machen Sie da? Wie sieht Ihr Tagesablauf dort aus? Woran arbeiten Sie?
Also zunächst mal habe ich ungeheuer viel Post zu beantworten.
Wer schreibt Ihnen?
Bürger, Studenten, Politiker.
Was schreiben die? Was schreiben denn Studenten?
Sie sind gerade an einer Arbeit und fragen, ob ich Ihnen behilflich sein kann durch Auskünfte dazu, mhm, dazu. Also bei Dissertationen etc. pp. Übrigens nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer. Mhm. Und dann schreiben viele Leute, insbesondere jetzt ist Ihnen aufgefallen, ich werde 90 und dazu habe ich ein Idiotenprogramm.
Wie, was heißt das?
Na, ich habe also die nächsten Wochen richtig, die Tage sind in Minuten eingeteilt.
Oh lala.
Also ich weiß schon nicht mehr, wie viele Veranstaltungen, Interviews, Artikel ich zugesagt habe und muss mich selbst konzentrieren bzw. orientieren an meinen Terminkalender.
Ich bin so froh, dass wir Sie vor dieser ganzen Welle noch so ein bisschen weggeschnappt haben. Ein bisschen was ist wahrscheinlich schon gekommen, sonst wären Sie wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr auskunftsfreudig. Oder ist es das Gegenteil, dass man so warm wird,
Nein. Wenn
man
so wird? Nein, man wird überhaupt nicht warm, weil es meistens so ist, dass die Fragen sich sehr ähneln. Mhm.
Gut, das wird hier natürlich total anders sein, das wissen Sie schon.
Das denke ich.
Naja, also es wird auf jeden Fall kein politisches Interview
sein.
Ne? Sie haben insgesamt 5 Lieder mitgebracht. Also normalerweise fragen wir unsere Gäste so nach 8 Songs. Sie waren ein bisschen im Stress und Ihr Sekretariat teilte mit, Sie würden 5 Lieder, den Rest sollen wir raussuchen, irgendwas mit Jazz, irgendwas mit Gospel, sowas. Also habe ich jetzt einfach mal die fehlenden 3 Lieder ersetzt. Ich hoffe, ganz in Ihrem Sinne, und ich werde Sie jedes Mal ganz kurz anmoderieren, damit der Hörer auch weiß, dass die jetzt nicht aus Ihrem MP3-Player kommen, mit dem Sie morgens immer joggen gehen. Gehen Sie morgens joggen? Nein.
Nein.
Hätte ja sein können. Gut, und das geht los mit einem Lied, das ich sehr, sehr liebe. Die Band heißt Freundeskreis und ich hoffe, dass ich es in Ihrem Sinne ausgesucht habe, wenn Sie ein bisschen auf den Text achten. Es heißt, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Schöner Text, lässig gesungen. Vielen Dank, Max Herre und Co.
Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte.
Freundeskreis, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Professor Dr. Egon Bahr ist heute hier zu Gast. Am 18. März 1922 in Treffurt an der Werra zur Welt gekommen, Thüringen. Sie sind dann aber gleich nach Sachsen gewechselt. Mit 6 Jahren ist die Familie, glaube ich, umgezogen. Ne?
Also darf ich Ihnen vorher noch etwas über diesen Song
sehr gerne
sagen. Ich finde ihn ungeheuer sympathisch. Und zwar deshalb, weil ich doch mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht habe, als das Ohr auf die Schiene der Geschichte zu legen. Zum anderen aber auch ungeheuer beunruhigend, weil dieser Mensch, der das gesungen hat, 1970 geboren ist.
Ja.
Und das ist doch gestern gewesen. Das heißt, er ist doch eigentlich ein Kind. Aber naja, inzwischen 40.
Sie wissen, dass es ganz genau, Sie wissen, dass es nicht mehr so ist.
Und das heißt, er ist ein richtiger Erwachsener. Er glaubt jedenfalls, ein Erwachsener zu sein. Ist es aber natürlich überhaupt nicht, weil er nicht weiß, dass ich noch das Wort von Adenauer im Kopf habe. Jeder, der 20 Jahre jünger ist als er, den betrachtet er als Kind. Und das habe ich damals unerhört empfunden. Aber heute komme ich zu dem Ergebnis, der Alte hatte recht.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin jetzt 44. Jetzt müssen Sie sowas sagen
wie... Auch ein Kind.
Super, zum Beispiel. Oder das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Und ich merke, dass jetzt im 10. Jahr der Hörbar die Gäste immer jünger zu werden scheinen. Also nicht, dass ich älter werde, sondern ich merke, dass die Daten irgendwie immer weiter nach oben krabbeln. Oder wenn ich im Internet mich irgendwo registriere und man sein Geburtsjahr eingibt, da muss ich immer länger runterscrollen, bis da irgendwo dieses 1967 kommt. Und ich denke schon, gut, dass es überhaupt noch drauf ist. Ja, vielen Dank, ich bin ganz erleichtert. Bald gehöre ich auch gar nicht mehr in die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, aus der Sie bei allem Respekt ja sowieso schon raus sind. Gut, also Thüringen währte nicht lange. Es kam Sachsen und zwar Torgau.
Ja, das aber ne? War nicht Sachsen, das war Preußen.
Ist das?
Und wir waren ganz stolz darauf, nicht zu Sachsen zu gehören, sondern zur Provinz, zur preußischen Provinz. Sachsen-Anhalt.
Ich verstehe.
Und das hat dann dort 10 Jahre gedauert. Da bin ich zur Schule gegangen.
Ja, nicht so schnell. Moment mal. Erstmal bin ich ganz beeindruckt, Sie haben im Chor gesungen. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Johann Walter Chor.
Oder hören wir auch gleich ein Lied, aber erst in der zweiten halben Stunde hören wir dieses Johann Walter Lied.
Wir kommen dann darauf zurück.
Wir kommen dann darauf zurück. Und wollen erstmal ihre Eltern kennenlernen. Mutter Hedwig, Vater Karl, ein schlesischer Studienrat.
Nein, Lehrer. Ganz einfacher Lehrer.
Gut, schön. Die Quellen, es gibt nicht besonders viele Quellen, die sich um ihre Eltern kümmern, aber Ich habe nur den Studienrat gefunden. Gut, wie auch immer. Aber auf jeden Fall scheint Karl ein ganz guter Vater gewesen zu sein. Ein nahbarer Vater. Haben Sie ihn so in Erinnerung?
Also zunächst mal habe ich meinen Vater geliebt. Zum anderen habe ich ihn kennengelernt als einen ungeheuren, gütigen Menschen und außerdem als einen begeisterten und begeisternden Pädagogen. Er hat nämlich sein kümmerliches Lehrergehalt aufgebessert durch Stenografiestunden an der Heeresfachschule. Torgau war eine Garnison. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich damit hingehen darf. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das Maul hältst. Und dann habe ich nur durch Zuhören, dank seiner Fähigkeiten, Stenografie gelernt und habe im Grunde seit meinem 11., 12. Lebensjahr nur noch Stenografie geschrieben, was mir ungeheuer geholfen hat. Von Journalisten bis zu Verhandlungen. Und ich kann gar nicht mehr Langschrift. Also ich muss Langschrift überlegen.
Ah ja.
Aber Kurzschrift schreibe ich, ohne nachzudenken, so wie Sie Langschrift schreiben.
Wie ist das heutzutage, wenn Sie mit Sekretärinnen, Fachkräften sprechen? Können so Frauen um die 25, 30, können die noch Steno?
Die wenigsten. Ich mache das normalerweise so, dass ich in Stenografie meine Texte pinsele, dann auf Band diktiere, und das dann abgeschrieben wird und dann redigiere ich es auf neue.
Aha. Und Sie haben sich auch bei Verhandlungen demnach in der Regel gerne auf eigene Notizen verlassen können?
Ja, selbstverständlich. Ich habe, während der Verhandlungspartner sprach, mir Notizen gemacht. Und die waren dann immer ganz erstaunt, dass ich das in der richtigen Reihenfolge ganz genau abgearbeitet habe. Das hat mir sehr geholfen.
Das glaube ich gerne. Wie ist das denn heute mit der modernen Technik? Haben Sie der Kanzlerin schon mal eine SMS geschickt?
Nee. Ich weiß schon, was das ist, aber ich besitze nicht so ein Ding.
Sie haben kein Handy?
Nein, ich habe kein Handy. Also ich muss ja sagen, ich habe 70, 80 Jahre ohne Handy.
Ja, das ist
immer so. Ich lebe immer noch übrigens.
Ich weiß. Aber ich meine, Sie haben doch zum Beispiel auch irgendwann sich einen Plattenspieler gekauft und dann das Grammophon, das Umständliche, stehen lassen, oder nicht? Also ich meine, es ist ja schon so, dass die ein oder andere technische Neuerung gar nicht so schlecht ist, oder?
Nein, aber ich lache nur deshalb, weil ich habe mir anders geholfen.
Wie denn?
Ich habe mir eine Frau gekauft.
Och, hören Sie auf.
Nein. Ich habe sie geheiratet. Und die hat so ein Ding. Und deshalb brauche ich es nicht.
Ich bin so froh, dass das jetzt keine Thailänderin ist und wir darüber diskutieren müssen. Ganz im Gegenteil, es ist eine Frau, die Sie, es ist eine, glaube ich, ehemalige Erziehungswissenschaftlerin oder so. Jetzt korrigieren Sie mich natürlich sofort.
Ja, das, ungefähr stimmt das so.
Und Ihre langjährige Lebensgefährtin, und letztes Jahr haben Sie geheiratet im
Richtig,
Sommer.
Ja.
Und haben damit, glaube ich, ganz schön viele Leute auch überrascht. Oder wussten die das alle und taten nur so überrascht?
Nein, das war in der Tat überraschend. Aber für mich nicht ein großes Risiko, weil wir ja vorher schon lange genug gelebt haben.
Das
war alles abzuschätzen, bis heute übrigens.
Also ein großes Risiko ist so eine Heirat doch immer, das müssen Sie mir als Staatsmann doch, da müssen Sie doch bestätigen. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es einfacher, einen Friedensvertrag als einen Ehevertrag zu schließen. Keine Ahnung. Also gut, wahrscheinlich ist es bei den Eheverträgen, geht es schneller, aber es währt unter Umständen nicht so lang. Marlene Dietrich haben Sie mitgebracht. Das ist das erste Lied, das wir von Ihnen spielen. Sag mir, wo die Blumen sind, ein Friedenslied. Möchten Sie dazu was sagen?
Also erstens finde ich es ein Lied, das zeitlos ist, Gültigkeit hatte, Gültigkeit besitzt und mich außerdem erinnert an meine Begegnung mit Marlene Dietrich.
Ach.
Im Schöneberger Rathaus kam sie, um mit dem regierenden Bürgermeister zu reden. Der hatte einen Termin, bat mich, ihn zu vertreten.
Nein!
Was ich mit Wonne getan habe.
War das Willy Brandt in der Zeit auch?
Ja. Weil ich natürlich, für mich war Marlene Dietrich ein Schwarm.
Natürlich.
Unglaublich. Und wir haben also nett geplaudert und sie war elegant und schön und. Bis ich auf ihre Hände geguckt habe.
Ach.
Die können nicht geliftet werden. Es waren die Hände einer alten Frau. Aber Ungeachtet dessen habe ich sie weiter angeschwärmt und das Lied bleibt toll.
Jetzt gucke ich die ganze Zeit auf meine Hände und denke an Madonna. Die hat nämlich auch so alte Hände. Gut, aber wir hören jetzt das Lied, denn es geht ja um die Inhalte.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben?
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit Professor Dr. Egon Bahr. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, dann gab es besonders schöne Feste, frage ich, oder besondere Rituale, die Ihnen angenehm in Erinnerung sind?
Nein, überhaupt keine. Denn wenn wir nach dem Heiligabendgottesdienst und dem ersten Feiertag und den Notwendigkeiten, präsent zu sein im Chor, dann nach Berlin fuhren, wo ein Familientreffen stattfand, war das Ritual eigentlich nur insofern interessant, dass alle was mitbrachten, also Gänse, Hühner, ich weiß nicht was sonst noch, und Großmutter immer daran roch, was als erstes gemacht oder gebraten oder gesotten werden musste und die ganzen Männer dann in der Hose und mit Hosenträgern bewaffnet sich zum Skat niedersetzten und das eigentlich nur unwillig unterbrachen, wenn Mittagessen fällig war. Also das waren sozusagen die Kindheitserinnerungen ritualisiert in Berlin.
Also die Frauen in der einen Ecke, die Männer kloppen Karten. Und Kinder, gab es viele Kinder? Also Sie sind, glaube ich, Einzelkind, ne?
Ich war ein Einzelkind und habe dann auch keine Kinder mehr sozusagen innerhalb der Familie gesehen.
So, jetzt sind Sie in eine Zeit hineingeboren, in der gewichtige Dinge mit Deutschland passiert sind. Sprich, die Nazis kamen an die Macht, die Propagandamaschine war am Laufen, es gab erste warnende Stimmen. Man guckte sich um, war doch alles super, die Olympischen Spiele kamen. Die haben Sie, glaube ich, am Radio, na klar, hatte ja noch nicht jeder einen Fernseher, längst nicht jeder. Haben Sie das am Radio verfolgt, am Volksempfänger?
Also ich habe natürlich die Erinnerung an 1933 insofern, als mein Vater damals gesagt habe, wenn jetzt die Nazis kommen, kommt Krieg. Und dann war 34, 35, 36 nichts war mit Krieg. Da kann man mal sehen, wie die Alten sich irren. Aber 36 kam dann die ganze Welt zu den Olympischen Spielen und hat dem Führer und Reichskanzler Aufwartung gemacht. Fand mein Vater schrecklich, deprimierend. Und dann kam 38 und 39 kam endlich der Krieg. Und das ging toll. Also in knapp 14 Tagen Polen. Und dann in 6 Wochen Frankreich. Und zwischendurch noch Norwegen und Dänemark. Das hatte nicht mal das Kaiserreich zustande gebracht. Das heißt, ein gewisser Stolz auf diese Leistung des eigenen Landes hatte ich selbstverständlich. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich, wenn dieses Regime bleibt, ist es das Ende meiner Familie und für mich natürlich auch, weil meine Großmutter eine Jüdin war. Und das konnte eigentlich nicht gut gehen. Das heißt, ich bin dann enthoben worden, mich über diesen inneren Zwiespalt noch selbst auseinanderzusetzen, weil Krieg kam. Jetzt war der große Krieg kam. Und die Frage reduzierte sich darauf, zu überleben. Und mein Vater hatte mir gesagt, du musst jetzt sehen, dass du mit dem Arsch an die Wand kommst. Das heißt, dass hinter dir nichts Böses passieren kann. Und das habe ich geschafft mit sehr, sehr viel Glück. Ich habe Glück gehabt, auch während des Krieges. Ich habe mich da freiwillig gemeldet, weil ich damals schon nicht so gern laufen wollte. Und habe mir gedacht, also Mensch, nach Russland einzumarschieren, sehr weit, sehr lang, und wenn du Glück hast, wieder zurückmarschieren, Ich habe mich zu den Fliegern gemeldet. Fliegen ist dann besser. Mhm.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ich versuche mir vorzustellen, wie die Familie am Volksempfänger diese Nachrichten aufnimmt. Heute, man muss es sich ja komplett anders vorstellen als heute. Heute erreichen einen Nachrichten immer und überall auf allen Kanälen. Damals war Information rar und kostbar und respekteinflößend. Wie hat denn Ihre Familie diese Neuigkeiten aufgenommen? Gab es da ganz bestimmte Sendungen, die man zu festen Uhrzeiten im Radio gehört hat, als es auf den Krieg zuging? Haben dann alle mit unterschiedlichen Erwartungen vor diesem Volksempfänger gesessen und der eine hatte Angst, der andere war ein bisschen stolz, der nächste war verunsichert. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ich kann es nur beschreiben, wie ich das erlebt habe.
Ja genau, wie haben Sie es denn erlebt?
Ich habe erlebt diesen berühmten Juni 1941, Einmarsch in die Sowjetunion. Meine Eltern waren irgendwo auf dem Lande unterwegs und ich habe zum ersten Mal die Russland-Fanfare gehört.
Von Liszt?
Diese geniale Umarbeitung von Liszt, Les Préludes zu dieser Sondermeldung. Mhm. Und habe das Gefühl gehabt, mein Gott, jetzt hat mein Vater doch recht. Das ist das Ende Deutschlands. Russland kann man nicht besiegen. Das hat Napoleon schon vergeblich versucht. Das ist nicht besiegbar. Und jetzt hieß es also eben wirklich, dafür zu sorgen, soweit man das kann, zu überleben. Also, dann hat man natürlich Radio-Nachrichten gehört und ich bin keinen Augenblick schwankend geworden, bei den Riesenmeldungen, Sondermeldungen über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Gefangenen, das konnte mich dann alles nicht mehr beeindrucken.
Ich will Sie auch nicht auf irgendetwas festnageln. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich glaube, dass sowieso jeder diese ganzen Sachen, ob es nun, also Widerstand jeglicher Art oder Zugehörigkeit jeglicher Art, muss man selbst erlebt haben. Und keiner kann sagen, wie er sich in dieser Zeit gefühlt hätte und wann die Wahrheit dann anklopft und wann man dann plötzlich die Erkenntnis hat, ich bin auf dem völlig falschen Dampfer. Angst hat Ihnen das ja dann tatsächlich in dem Moment gemacht, Sie haben gerade gesagt, dieses Schlüsselerlebnis mit dieser Musik, dann waren Sie im Krieg und Sie müssen ja Erleichterung verspürt haben, als Sie dann aufgrund Ihrer nicht-arischen Herkunft die Wehrmacht verlassen mussten. Sie wurden dann zwar zwangsverpflichtet bei einem Rüstungskonzern hier in Berlin, aber das war dann wahrscheinlich vergleichsweise harmlos, kann man das sagen?
Also ich habe damals, also 1944, noch nicht voll realisiert, dass ich wahrscheinlich meiner Großmutter, jüdischen Großmutter, mein Leben verdanke. Mhm. Denn zwischen dem 20. Juli 1944 und dem Ende des Krieges 1945 sind mehr Menschen umgekommen, sowohl Zivilisten wie in der Wehrmacht, mehr als in den allen 4 Jahren des Krieges vorher. Das war eine tolle Sache, aber das ist mir erst hinterher sozusagen eingefallen, aufgefallen und ich habe es bemerkt. Alles andere war dann nach dem Kriege das Gefühl, Mensch, jetzt bist du durchgekommen. Und das Einzige, was ich dann gedacht habe, war noch, jetzt muss man sich Mühe geben, alles, was man kann, dafür zu tun, damit so etwas nie wieder passiert. Und da war natürlich der Industriekaufmann nicht gefragt, da war mein Musikstudium nicht gefragt.
Das muss man kurz aufklären. Sie durften nicht Musik studieren, eben ob dieser jüdischen Herkunft. Ja. Den Industriekaufmann, den haben Sie ja dann aber gemacht.
Bei Rheinmetall Worsig, was wir Spreemetall Rostig genannt haben, hier in Berlin-Tegel.
Der Krieg ist vorbei und Ihr Vater ist, glaube ich, noch in Kriegsgefangenschaft gewesen.
Nein, mein Vater war von der Aktion Mitte von Himmler mitgenommen worden und irgendwo in Westdeutschland verschwunden. Ich hatte aber noch keine Nachricht. Er war auch noch nicht zurückgekommen, sodass dieses Skurrilität da war, dass der Stein des Anstoßes meine Mutter während der ganzen Zeit in Berlin unbehelligt blieb, während ich teils Soldat war, mein Vater weggenommen war. Also Es ist ganz irre.
Sie meinen Stein des Anstoßes, weil sie Halbjüdin war.
Ja. Und die jüdische Großmutter hat auch überlebt. Die hatte inzwischen einen Schlaganfall und wir haben die Großmutter mit einem Rollstuhl auf den Bahnhof hier in Friedrichstraße geschoben, weil wir wussten, oder man hatte uns mitgeteilt, wann der Zug ankommt, und rechtzeitig haben wir sie da hochgeschoben und dann der inneren Mission übergeben. Und die hat sie dann weiter verfranst zu ihrem Evakuierungsort im Erzgebirge. Und so hat sie überlebt, ist nach dem Kriege zurückgekommen. Also eine ganz irrsinnige,
fast paradox, ja,
Geschichte. Paradox kann man sagen.
Sie sind mit Ihrer Mutter nach Tegel-Ort gezogen, weil Sie mal gehört haben, dass Halbinseln einigermaßen
das heißt, sicher, habe ich
oder
in
Sie wissen
Kriegsschule gelernt.
In der Kriegsschule gelernt, Entschuldigung, Halbinseln sind nicht gut zu anzugreifen, deswegen auch nicht gut zu verteidigen.
Richtig.
Oder sowas, ne?
Genau. Ja.
Sehen Sie, ich habe es jetzt von Ihnen gelernt. Dorothea war ja schon dabei. Das heißt, Dorothea, Ihre spätere Ehefrau, schwanger, wie hoch schwanger, weiß ich natürlich nicht. Ich war ja nicht dabei, aber schon schwanger mit dem ersten Kind. Sie waren, kann man sich vorstellen, dass Sie zu dritt, also Sie, Ihre Mutter und Dorothea, haben in der ersten Zeit zusammengewohnt in Tegel, ist das so?
Ja.
Und in diese Zeit fällt auch Ihre erste Begegnung mit dem Feind sozusagen, mit dem Eroberer, Ihre erste Begegnung mit einem Russen. Und in dieser Zeit, das ist ja offenbar erobernden Völkern gemein, dass die Männer meinen, ein Recht zu haben, sich die Frauen zu nehmen und zu vergewaltigen. Also alle Frauen hatten natürlich Angst davor, so auch Ihre Frau Dorothea, die zu dem Zeitpunkt ja schon schwanger war, auch sichtbar schwanger war, aber das hatte sie nicht unbedingt geschützt. Und sie ist nämlich mal, es gab doch diese Geschichte, da ist sie einmal unter das Bett gekrabbelt.
Ja, ja, die Angst hat sie unter das Bett getrieben, aber sie kam dann nicht mehr allein raus. Wir haben das Bett dann etwas angehoben und dann kam sie wieder.
Und wie lange dauerte es, bis ihr erstes Kind dann zur Welt kam? Wann wurden Sie ihr zum ersten Mal Vater?
28. August.
1945. 45, genau. Ah, am 28. August. Okay. Es ist Zeit für Musik, denn dann kommt ja auch der Sprung, die Jahre nach dem Krieg. Wach auf, deutsches Land, Johann Walter. Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht?
Wir hatten in Torgau diesen berühmten Chor.
Ja.
Der ist gegründet worden von Johann Walter, einem Zeitgenossen Luthers. Und hat auch die ganze Zeit über, auch nach dem Kriege, noch existiert. Und wir hatten einen fabelhaften Musiklehrer, Kantor, außerdem Komponist, außerdem, der war ein Antinazi. Bei dem haben wir das Lied gesungen, wobei er gesagt hat, das Lied müsste jetzt noch gelten. Es wäre eigentlich höchste Zeit, dass dieses deutsche Volk aufwacht gegenüber den Nazis. Das habe ich mir gemerkt. Es ist natürlich auch gar nicht mehr vergessbar. Und manchmal denkt man sich das auch heute noch, dass das Volk eigentlich aufwachen müsste, wenn es genauer hinsähe, was der oder der tut oder die nicht tut.
Wach auf, wach auf, du deutsches Land.
Wach auf, deutsches Land, interpretiert vom Dresdner Kreuzchor, Professor Dr. Egon Bahr. Von Tegel-Ort nach Tempelhof. Dort sind Sie, glaube ich, dort haben Sie eine Wohnung gefunden, die Familie, in der Nähe des Flughafens natürlich. Ich glaube, die Luftbrücke kam ein bisschen später. Wann war die? 48, glaube ich?
Ja.
48. Wie muss ich mir Ihr Berlin nach dem Krieg vorstellen? Ich meine, es war ein Tummelplatz, verschiedenste Nationen, Kultur endlich mal wieder nach dem Krieg, Anreize. Wussten Sie gleich, dass Sie Journalist werden möchten?
Naja, ich musste ja Geld verdienen und ich hatte geglaubt, ich könnte schreiben, was ein Irrtum war. Ich habe dann erst schreiben gelernt, jedenfalls als Journalist schreiben gelernt werden, wer, wie, wo, was, möglichst im ersten Satz. Natürlich durch einen Amerikaner, ehemaligen Deutschen, der kam in der amerikanischen Uniform wieder als Sergeant und hat uns das beigebracht. Und als ich mal eine Meldung schreiben wollte, mit zwei Fingern, ja. System. Beugte er sich über meine Schulter und hat gefragt, wollen Sie Krieg und Frieden neu schreiben? Also, das war eine gute Schule. Der andere Punkt war, wir haben es genossen, ausgehungert, von Kultur, dass alle vier Mächte alles Beste, was sie überhaupt hatten, nach Berlin brachten und dort vorführten. Der Kampf um die Seelen der Deutschen begann unmittelbar nach dem Ende des Krieges. Und wir haben bei den Amerikanern eigentlich nur unter dem Ausspruch gelitten, oder gelitten ist gar nicht wahr, aber jedenfalls standen wir unter der Weisung, nicht zu schreiben, was den Sowjets missfallen könnte.
Warum nahm man diese Rücksicht? Um es ruhig zu halten, um es...
Nein, die Kriegsgenossenschaft sollte nicht beschädigt werden. Mhm. Also die Verbündeten des Krieges sollten jedenfalls möglichst geschlossen bleiben, und wenn sie nicht geschlossen bleiben, darf es jedenfalls nicht an den Amis liegen. So, und ich habe natürlich trotzdem schon geahnt, dass das alles falsch ist oder jedenfalls bezweifelt werden muss, weil ich eines Tages einen Besuch bekam in der Redaktion von einem Menschen aus Aue. Und der kam und hat mitgeteilt, man hätte in Aue Pechblende gefunden. Und das wussten wir schon damals. Pechblende ist ein Grundstoff für die Atombombe. Mhm. Und ich bin zu meinem Chef gegangen und habe ihm gesagt, wir haben eine Weltmeldung morgen früh. Habe ihm das berichtet. Und da antwortete er, wir haben gar keine Weltmeldung. Denn das muss ich erst nach Washington berichten, damit die wissen, bevor die Russen wissen, dass wir wissen.
Ja, klar.
Hat uns dann jedem eine Stange Zigaretten geschenkt, was damals wahnsinnig viel kostbar war und teuer war. Und damit war für mich klar, diese Gemeinschaft der ehemaligen Kriegsverbündeten ist nicht so fest, wie man das nach außen erscheinen lassen will. Und das ging ja dann auch so weiter.
Hat man denn damals nicht auch schon spüren können, dass es sich dabei um ein Provisorium handeln muss, so wie Berlin war? Das konnte ja eigentlich so gar nicht weitergehen. Also, haben Sie gedacht, dass in 20 Jahren fliegt uns das um die Ohren, oder war es schon realistischer, dass man wusste, also hier mit den Sektoren, das kann doch so nicht lange weitergehen?
Na, es ist ja dann auf diesen sogenannten Sturm auf die Parochialstraße gegangen, Magistrat, und dann wurde der Magistrat nach West-Berlin, also ins Schöneberger Rathaus, verlegt. Das heißt, es hat schon eine Teilung der Stadt gegeben, und das konnte eigentlich theoretisch eine ganze Weile so gehen. Ging ja auch bis 1961, bis es dann eben nicht mehr ging. Das heißt, Ostdeutschland oder DDR, einschließlich des Ostsektors, war nicht mehr zu stabilisieren ohne die Absperrung nach Westen.
Wir machen hier eine kurze Pause, wenn es Ihnen recht ist. Spielen Musik. Johann Sebastian Bach haben Sie mitgebracht, die H-Moll-Messe. Gibt es dazu etwas zu erzählen oder wollen wir sie einfach hören?
Da gibt es was zu erzählen. Und zwar, ich habe sie gehört in Moskau von Richter aus mit seinem Orchester aus München und habe sie gehört, wie ich sie noch nie gehört habe und nie wieder gehört habe.
Um welche Jahreszahl dreht es sich jetzt hier gerade?
Das war 1970.
Ja.
Das heißt, der Saal, Tschaikowski-Saal in Moskau, war überfüllt. Die Leute saßen auf dem Fußboden und hörten diese religiösen Texte, auch in lateinischer Sprache zum Teil. Und ich hatte das Gefühl, die Religiosität ist in der Sowjetunion lebendig geblieben, ist jedenfalls nicht verschwunden. Also ich habe die nie wieder so schön oder so gut gehört. Sie brauchen sie eigentlich nur anzuspielen und dann können Sie langsam rausgehen.
Gut.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur zweiten Hörbar-Ruststunde. Heute mein Gast, Professor Dr. Egon Bahr. Wenn wir chronologisch an das anknüpfen, was jetzt kommt, müssen wir einen alten, guten Freund von Ihnen, einen ehemaligen, ein bisschen vorstellen, Willy Brandt. Zwischen Ihnen beiden, das kann man schon als Freundschaft, als große Männerfreundschaft bezeichnen, oder? Was da stattgefunden hat?
Ja, es hat sich im Laufe der Jahre entwickelt.
Sie haben sich aber erst sehr spät geduzt, glaube ich, und öffentlich auch sowieso nie.
Also, es hat 3 Jahre oder so etwas gedauert, oder 4 Jahre, ehe wir uns geduzt haben, aber dann auch nur, wenn wir allein waren, weil Brand der Auffassung war mit Recht, der Staat gehört nicht einer Partei. Und solange man im Amt ist, gehört sich das, dass man sich sieht und nicht duzt. Also das war eigentlich selbstverständlich.
Die Begründung dafür leuchtet mir jetzt nicht richtig ein. Der Staat gehört nicht einer Partei.
Ja, wir können doch nicht, wenn man eine Einparteienherrschaft hat oder eine Partei, Einparteienregierung hat, so tun, als sei man unter Genossen und alles gehört.
Ach so, ist es gemeint. Okay, jetzt verstehe ich.
Alles ja, klar. Also, das gehört sich nicht. Das ist die Achtung vor dem
Staat
und die Achtung vor dem Amt.
Gut, okay, das klingt jetzt natürlich sehr edel. Ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Willy Brandt Ihnen sagte, als Sie damals in die SPD eintreten wollten. Denn er sagte, Sie waren damals noch Journalist, du könntest mir nützlicher sein.
Nein.
Oder Sie können mir...
Nein, das er ist hat mich nicht geduzt.
Sie könnten...
Nein. Sie können gar nicht beurteilen, hat Schumacher gesagt. Unter Umständen sind Sie außerhalb der Partei für uns wichtiger, weil damals schon ein Quotensystem war und man genau geachtet hat, gibt es in dem Sender oder in dem elektronischen Medium Übergewicht oder mehr Leute der CDU oder der SPD. Und Brandt hat auf die gleiche Frage wenige Jahre später gesagt, Sie überschätzen vielleicht, was man innerhalb einer Partei tun kann. Unter Umständen kann man von draußen mehr bewegen. Und da war ich das zweite Mal abgewiesen. Und 1956 endlich habe ich ihm gesagt, als ich einen Kommentar von dem damaligen Vorsitzenden der Partei, Erich Ollenhauer, hörte über den Ungarnaufstand, den ich töricht empfand, jetzt bestehe ich darauf, in ihre Partei einzutreten. Und darauf hat er dann milde lächelnd gesagt, wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. So bin ich dann 56 Mitglied der SPD geworden. Aber selbst als ich ins Rathaus einzog 1960, haben wir uns gesiezt. Es hat dann gedauert bis 61 nach dem Dortmunder Parteitag, als er mich um die Hand auf die Schulter legte und gesagt hat, wir können uns eigentlich auch duzen.
Was hatte er, was Sie nicht haben? Als Mensch, menschliche Qualitäten, Defizite?
Er hatte eine Fähigkeit, auf Massen zu wirken. Er hatte eine Fähigkeit, zu begeistern. Und die habe ich überhaupt nicht. Also ich bin ein Mensch, der im Gespräch oder mit einer kleinen Gruppe oder einer größeren Gruppe und in der Zwischenzeit habe ich gelernt, auch bei 100 oder 200 oder 300 Personen mich deutlich zu machen und zu überzeugen, aber nicht mit auf Massenkundgebungen. Vorm Schöneberger Rathaus oder vorm Reichstag. Man muss erkennen, was man kann und was man nicht kann. Also eine meiner Lebenslinien und Leitlinien ist ein griechischer Spruch, ich war im humanistischen Gymnasium, Gnoti the Auton, erkenne dich selbst. Das heißt, wisse, was du kannst und wisse, was du nicht kannst. Und insofern war der Unterschied zwischen Brandt und mir auch einer, der, wo man sich gegenseitig etwas ergänzt hat.
Was konnten Sie denn, was er nicht konnte?
Ich habe lange an Konzeptionen gedacht, gepuzzelt, gearbeitet. Dafür hatte er keine Zeit. Er hatte dafür einen Instinkt. Und manchmal fand ich, der Instinkt in seinem Hintern ist noch besser als bei vielen im Kopf. Das heißt, für das, was geht und was möglich ist. Und er hatte den Mut, es zu machen. Und hat es dann auch durchgesetzt, über lange Zeit. Also, das war schon eine unglaubliche Sache.
Wir reden über eine Zeit, also Sie haben es gerade schon gesagt, 1960 hat Willy Brandt Sie an die Spitze des Presse- und Informationsamtes des Landes Berlin berufen. Sie waren Senatssprecher. In der Zeit davor, das müssen wir vielleicht noch komplettieren, haben Sie von 1950 bis 60 als Chefkommentator des RIAS gearbeitet, gehörten damals zu den bestbezahlten Journalisten schon, hatten sich also schon tatsächlich auch einen Namen gemacht, haben parallel Kommentare für den WDR und den Hessischen Rundfunk gesprochen und waren wahrscheinlich in ihrem Job auch ganz glücklich. War die Politik für Sie eine Sirene? Jemand, der Sie angeflirtet hat, der Sie gerufen hat und der Sie nicht widerstehen konnten? Oder Nein. Was hat Sie gereizt, in die Politik zu gehen?
Nein, also wenn Sie 10 Jahre lang reden und schreiben und schreiben und reden und nichts sonst tun, dann kommen Sie an einen Punkt, wo Sie sagen, ich möchte jetzt auch selbst etwas tun.
Sie haben eine Familie gegründet, Sie haben 3 Kinder.
Na und, was haben Sie dagegen?
Nichts, gar nichts. Aber ich meine, man könnte ja auch sagen, ich habe einen tollen Job, ich schreibe, ich lese, Nein. ich habe eine tolle Familie, Nein. ich habe einen neuen Mercedes.
Es war eine Versuchung, endlich auf die andere Seite der Barriere zu gehen, um etwas bewegen zu können selbst. Und dazu war ich innerlich so reif, dass als die Bundesregierung nach dem Khrushchev-Ultimatum 58-60 kam, und gefragt hat, habe ein paar Journalisten ausgesucht, um die an die Botschaften zu entsenden, als Presseattachés, war ich sofort bereit. Da bin ich nach Afrika gegangen, also nach Accra in Ghana, als Beauftragter für Westafrika natürlich. Und da habe ich Berichte geschrieben, die gingen dann auch direkt an die Bundesregierung und ich war eigentlich ziemlich sicher, dass die Bundesregierung, da es sich um kritische Berichte gehandelt hat, auch kritisch sah, stellte dann aber fest, sie wollten mir anbieten, fest in den Auswärtigen Dienst einzutreten und nach Accra zurückzugehen. Meine Frau war damals nicht feuchttropentauglich, sondern nur trockentropentauglich.
Was gibt's wirklich?
Ja, und dann haben die mir Khartoum angeboten oder Teheran. Und das habe ich überlegt. Und während ich überlegte, rief der Bundessenator an und sagte, Regierende Bürgermeister möchte Sie sprechen. Das war um 10 Uhr früh in der Lobby, war noch etwas maulfaul und fragte, wollen Sie zu mir nach Berlin kommen als Pressechef? Das hieß damals noch Pressechef, darf man heute gar nicht mehr in den Mund nehmen. Gibt keinen Chef der Presse. Gut, und ich habe fast nicht nachgedacht, sondern nur Ja gesagt. Und so begann das Ganze.
Verstehe. Ich habe ja schon gesagt, ich habe Ihre Musikliste um 2 Songs, glaube ich, sind es jetzt insgesamt ergänzt. Habe mir überlegt, was könnten Sie denn mal noch gespielt haben, was könnten Sie denn damals gehört haben und habe dann gedacht, vielleicht ja Hildegard Knef. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie Sie, da gehen gleich die Augenbrauen hoch. Ich stelle mir Sie vor in so einem Smoking mit Fliege, in der rechten Hand ein Malt Whisky, in der linken Hand eine Zigarette. Brandt läuft hinten rum am Buffet. Es ist ein toller Bungalow, die Frauen haben so auftopierte Haare, es ist eine tolle Party. Das habe ich vor meinem inneren Auge und sie gucken mich an, als hätte ich getrunken. Das war meine Hildegard Knef-Fantasie für dieses Lied, das ich für Sie ausgesucht habe, Herr Bahr. Ja?
Welches?
Es heißt, nichts haut mich um, aber du. Kennen Sie das?
Ja.
Gut.
Mein Kassenarzt meint, ich werde nicht alt. Mich regt leider gar nichts auf. Alles lässt mich eiskalt.
Professor Dr. Egon Bahr ist heute hier zu Gast. Und als Hilde eben anfing zu singen, habe ich gesagt, na Herr Bahr, Sie haben doch bestimmt richtig tolle Partys damals gefeiert. Und dann haben Sie gesagt, das erzähle ich Ihnen gleich mal.
Ja, ich muss Sie korrigieren. Erstens müssen Sie immer denken, die Zigarette hatte ich in der rechten Hand und das Glas in der linken. Zweitens habe ich nie eine Fliege getragen. Drittens, ich habe mich für solche Geschichten, Partys und so weiter überhaupt nicht interessiert. Wir hatten keine Zeit. Das war insofern ein nicht festliches Leben, das wir geführt haben. In der Politik.
Also wenn man sich die Fotos von damals anguckt, dann gibt es nur diese Feste, meinetwegen Silvester. Silvester werden Sie wohl Zeit zum Feiern gehabt haben, oder?
Naja, gut, und?
Gut. Und die Frauen waren schick, mit Cocktailkleidern und Cocktails in der Hand und aufgetufften Haaren. Das wird Ihnen nicht entgangen sein. Die Herren hatten dann irgendwann Koteletten und Sie vielleicht ja auch.
Nein.
Sie sind auch Ihrer Frisur eigentlich immer treu geblieben, ne? Da gab es keine großen Experimente.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist eigentlich immer so geblieben.
Sie haben aber auch Glück. Also ich meine, der Herr Busbach, ich glaube, das darf man sagen, hat, ich fange mal anders an. Wenn Männer unglückliche Toupets tragen, dann fällt das sowieso auf, dann merkt man das sowieso. Aber über den Busbach komme ich ja zum Profaller und dessen Ausfälle neulich. Sie haben das ja mitbekommen, als es um die Erweiterung des des Euro-Rettungsschirms ging, als der Profaller ausfallend geworden ist. Ich versuche jetzt gerade mal die Zitate zu finden. Das kann man sich gar nicht so schön ausdenken, wie er plötzlich wie er geschrien hat, wie er böse war. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Du machst mit deiner Scheiße alle Leute verrückt und so weiter und so fort. Das muss sie doch an früher erinnert haben. An so Bundestagsdebatten, wo so richtig die Fetzen flogen. An Wehner, an Strauß. Da hat man sich dann auch so richtig die Meinung gesagt.
Naja, also das kann doch nicht dadurch verursacht werden, indem man eine Glatze hat oder indem man den Mut zur Glatze nicht hat oder indem man sich ein Toupet aufsetzt.
Nein, natürlich nicht. Nein, die Brücke ist eine ganz andere gewesen. Ich habe ihren Haarwuchs gerühmt, bewundert. Dann ist mir Herr Busbach eingefallen, der damit nicht so ein Glück hatte, um es mal so zu formulieren.
Ja, dann soll er den Mut haben dazu und
gut,
nicht ein Toupet tragen.
Gut. Das sagen Sie und ich schließe mich dem an. Und dann ist mir diese Auseinandersetzung erst eingefallen. So kam das mit dem Herrn Profaller und so kam ich von den Haaren auf sich in die Haare kriegen sozusagen.
Also das kann ich wiederum verstehen. Und der Wehner war ja berühmt für seine Zwischenrufe. Es hat einen CDU-Politiker gegeben aus Berlin, der hieß Wohlrabe. Den hat er nur die Übelkrähe genannt.
Und der Totenhöfer, der hat ja auch was, der war dann irgendwie der Hodentöter oder so.
Ja, und dann habe ich in Tutzing etwas über Wandel durch Ernährung gesagt. Das hat er als Narrtei oder barer Unsinn mit H bezeichnet. Also das gab es schon, aber da war er eigentlich ziemlich allein. Ich habe solche ähnliche oder vergleichbare Äußerungen von anderen nie gefunden. Strauß war etwas ganz anders. Der hat das deftig gemacht, aber nicht in dem Namen verändert worden. Der hat gesagt, der Bahr hat uns verkauft, nur noch nicht geliefert. Die Russen. Also, das war auch nicht so fröhlich gemeint, wie es gesagt war.
Ich habe aber auch Ihren Freund Willy Brandt mal in einer Fernsehdebatte gesehen. 1985 war das. Ich habe die nicht damals schon so wahrgenommen, sondern ich habe sie mir jetzt im Internet nochmal angesehen. Da sitzt er neben Helmut Kohl. Aber auch wirklich, die sitzen so nah beieinander, dass sie sich, während sie sich komplett beschimpfen und Kohl eigentlich relativ ruhig bleibt und Willy Brandt sich echauffiert, können sie sich nicht mal angucken, weil sie sich so nahe auf der Pelle sitzen. Und der ist dann auch ganz schön ausfallend geworden, das kann man nicht anders sagen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, der Bürger will ja einen Volksvertreter haben. Also er möchte sich ja irgendwo in den Politikern wiedererkennen. Ist es also Ihrer Meinung nach eher profilschärfend und gut und identitätsstiftend, wenn ein Politiker auch mal ausfallend wird und eine Grenze zieht und auch verbal mal über die Stränge schlägt? Oder ist das dem Amt nicht angemessen und sollte man sich das deswegen verkneifen?
Das ist ein schwieriges Thema. Zunächst mal bin ich davon überzeugt, dass die Bürger etwas wollen, dass ihre Politiker insgesamt vernünftig miteinander umgehen. Und zwar so umgehen, dass sie, die Bürger, sich nicht um die öffentliche Entwicklung Sorgen machen müssen. Die Bürger wollen in der Mehrzahl sicher und in Ruhe gelassen werden. Dazu haben sie Leute gewählt. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, Bürger wollen auch, dass die Politiker natürlich Temperament haben, das Temperament aber auch zügeln. Und dann wollen sie außerdem, dass sie auch mal ausfallend werden können, weil sie leidenschaftlich sein
ganz
müssen.
Genau.
Das heißt, Bürger wollen im Grunde Politiker haben, die es so gar nicht gibt. Jedenfalls nicht in dieser Zusammensetzung.
Ist das schließt sich das aus? Glauben Sie wirklich?
Ja, aber das ist, aber ich sehe das so. Das heißt, diese Politiker müssen eigentlich sehen, dass sie so sind, wie sie wirklich sind. Auch mit den Nachteilen oder Schwächen. Also ich habe es immer als eine Stärke empfunden, eine große Stärke von Brandt, dass er seine Schwächen nicht verborgen hat.
Hm.
Und die Menschen haben wohl gemerkt, das können wir verstehen. Also das ist auch sympathisch. Also das muss man sehen. Also das ist unterschiedlich. Da gibt es keine Generalregel, wie Politiker sein. Am besten sind sie so, wie sie sind.
Authentisch. Auch wenn dieses Wort ja sehr überstrapaziert ist. Gut. Louis Armstrong haben Sie mitgebracht. Wonderful World. Wollen Sie noch was dazu sagen oder wollen wir spielen?
Nein, ich finde es erstens einen tollen Song.
Ja.
Und ich habe den das letzte Mal gehört, weil meine Frau, als sie starb, gewünscht hat.
Wie lange ist das her?
September vergangenen Jahres.
Hm.
Gewünscht hat, dass dieser Song am Schluss gespielt wird, weil sie mit sich und der Welt in Ordnung war oder im Reinen gewesen ist. Und das hat alle, die dort versammelt waren, zu ihrem Abschieds-Trauer-Gottesdienst tief gerührt.
I see trees of green.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, die letzte halbe Stunde der Hörbar Rust. Heute zu Gast Professor Dr. Egon Bahr. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann gerne, hier ist die Adresse hörbar@radio1.de. Natürlich müssen wir über Berlin sprechen, wie das damals war. Ich habe jetzt bei der Recherche zu der Sendung ganz überrascht festgestellt, dass die Mauer, wahrscheinlich ist das, wissen das alle, nur ich wusste es nicht, aber dass die Mauer tatsächlich in den ersten 3 Tagen eigentlich nur aus Stacheldraht bestand. Und irgendwie so, man könnte fast sagen, wie so eine Provokation, stelle ich mir das vor. Oder wie so ein, na und was macht ihr jetzt? Also theoretisch hätte man in dieser Zeit ja noch andere Dinge in die Wege leiten können.
Erstens ist das richtig. Zweitens war das gedacht unter dem Gesichtspunkt, die Sowjetunion hatte mit den Amerikanern schon Vorfühler gehabt. Unter dem Gesichtspunkt, wir müssen die Situation in Berlin stabilisieren, es darf nichts passieren. Aber sie waren nicht sicher, wie die Amerikaner reagieren würden. Also haben sie nur Stacheldrahthindernisse gemacht, für den Fall, dass die Amerikaner mit Gewaltanwendung ihr Recht zum Betreten des Ostsektors auf allen Straßen von West-Berlin ausüben, reagieren können, dann wären die nämlich die Fokus zurückgezogen worden und dann wäre die Sowjetarmee als die einzigen, die also im Ostsektor, im sowjetisch besetzten Sektor die Souveränität hatten zu bestimmen, vorgestoßen oder vorgerückt. Das heißt, es war eine Sicherheitsmaßnahme. Und als bis drei Tage, 16., 17. August, nicht passierte, wussten sie, es ist kein Risiko mehr. Mhm. Wir können jetzt anfangen, das zu machen, was wir wollten, nämlich eine endgültige Absperrung, eine Mauer.
Sie galten ja damals als der Tricky Egon war Ihr Name, Tricky Egon, der Ostflüsterer sozusagen. Sie haben wichtige Verträge mit ausgearbeitet, Sie haben sich der neuen Ostpolitik angenommen, Sie haben Konzepte erstellt, Sie haben sich abgesprochen mit anderen Seiten natürlich, wovon die Öffentlichkeit längst nicht immer etwas mitbekommen hat. Und ich bin auf eine Sache gestoßen, 1983. Ist ja nun schon, da steht die Mauer ja schon eine ganze Zeit und fast schon nicht mehr. Bei einem Treffen mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker vertritt Bahr die Ansicht, die UdSSR müsse bei einer Verwirklichung der westlichen Stationierungspläne für US-Mittelstreckenwaffen entsprechende Gegenmaßnahmen auf dem Gebiet der DDR unternehmen. Ist das richtig?
Ja, das war ja angekündigt und das war absolut glaubhaft.
Aber haben Sie da die Sowjetunion also zum Aufrüsten ermutigt?
Nee, das war ja längst geschehen. Sondern Schmidt hatte in London gesagt, die Sowjetunion muss jetzt entweder bereit sein, eine Vereinbarung zu machen zur Begrenzung dieser strategischen und Mittelstreckenraketen, oder der Westen muss auch aufrüsten. Und das hatte zunächst nicht funktioniert. Die Amerikaner waren mit Recht der Auffassung, unsere strategischen Streitkräfte reichen dazu aus. Und danach haben sie sich das nochmal überlegt und haben gesagt, also vielleicht gar nicht so dumm, wenn wir in der Mitte Europas Mittelstreckenraketen haben, die bis Moskau reichen. Dann wissen die Sowjets, wenn Raketen kommen, die strategischen Streitkräfte der Vereinigten Staaten sind nicht im Kampf. Das heißt, wir können einen Stellvertreterkrieg in Europa führen. Es wäre das Ende der DDR und der Bundesrepublik gewesen. Im Untergang wären wir vereint. Und die Gegendrohung der Sowjetunion war nicht nur angekündigt, sondern auch absolut glaubhaft, dann auf dem Boden der DDR Kurzstreckenraketen zu machen, die dafür sorgen, dass die Mittelstreckenraketen der Amerikaner aus Baden-Württemberg gar nicht erst aufsteigen können. Und da habe ich wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil man dann darauf angewiesen war, dass erstens alle Menschen funktionieren und alle Instrumente funktionieren. Denn Irrtümer sind dann nicht mehr korrigierbar.
Nee. Das ist wohl wahr. Und eigentlich ist ja die Zeit, wie sie heute ist, eine, die, wo man sich das so gar nicht mehr vorstellen kann, dieser kalte Krieg, dieses Wettrüsten. Und schon gibt Putin zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl bekannt, dass er Russland, Zitat, beispielslos militärisch aufrüsten will. Innerhalb von 10 Jahren sollen 590 Milliarden Euro dafür veranschlagt werden. Ist das nicht ein Riesenschritt zurück?
Nein.
Wo kommt das jetzt her? Was ist jetzt? Ist das wegen der NATO, wegen der Osterweiterung? Was
also,
ist das?
Frau Rost, tun Sie mir einen Gefallen, werden Sie nicht zum Opfer von Propaganda. Auch der eigenen Propaganda. Im Grunde rüstet Russland ab, weil es seine Riesenarmee nicht mehr halten kann. Die ist auch absolut veraltet. Und das, was der nun angekündigt hat, heißt praktisch die Modernisierung dieser Armee, die neu aufgebaut werden muss, de facto, mit einem Bruchteil des Geldes, was Amerika dauernd ausgibt, um an der Spitze zu bleiben. Also sogar die Chinesen geben mehr aus. Russland kann sich das gar nicht leisten, so viel auszugeben wie China oder Amerika. Aber sie wollen wenigstens ihre Zweitschlagsfähigkeit behalten, strategisch, damit sie ebenbürtig bleiben. Also das, was der Putin macht oder angekündigt hat, dient der Beruhigung seiner alten Leute, der älteren Bevölkerung. Man muss Russland ernst nehmen. Wir werden uns nicht gefallen lassen, dass man uns behandelt, als seien wir nicht ernst zu nehmen. Aber nichts wird geschehen an angekündigten Gegenmaßnahmen, bis überschaubar ist, wer wird der nächste Präsident in Amerika?
Auf wen tippen Sie?
Das weiß ich nicht.
Auf wen tippen Sie?
Die Republikaner wissen ja selbst noch nicht, wen sie ins Rennen schicken, aber ich hoffe und wünsche mir, dass Obama bestätigt wird.
Sind Sie ihm mal begegnet?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ich bin ihm nicht
Ach so,
begegnet,
na ja,
Herr
gut. Also,
Hat er Ihnen gefallen?
Ja.
Haben Sie nur über Politik gesprochen oder ging es auch
Nein,
mal um
nur.
Andere Sachen? Wie, nur um...
Ja.
Wollen Sie da noch irgendwas zu sagen?
Nee.
Gut, okay. Sie mögen Gospel-Songs, richtig?
Ja. Ich war doch in Afrika.
Ja.
Und da gab es solche schönen Songs, bei denen man tanzen konnte, der Mann hinter der Frau, auf den Hintern der Frau guckend.
Oh, Herr Barr.
Ja, und? Ich beschreibe doch.
Ja, natürlich. Ja, Sie selbst
was haben Sie dagegen?
Nein.
Na gut, also die... Und zwar in einer Mischung afrikanische Melodien oder vermischt mit westlichen, insbesondere amerikanischen Instrumentarium. Mhm. Und das, was dabei rausgekommen ist, war eine bestimmte Art von Songs in Westafrika. Und die waren toll und fand ich auch sehr melodiös und anregend.
Anregend, haben Sie denn auch mal mitgetanzt dann?
Ja.
Dann wissen wir jetzt, wie das ausgesehen hat. Leider konnten Sie uns keines dieser Lieder nennen, sodass wir es auch nicht aus dem Archiv heraussuchen konnten. Deswegen habe ich jetzt so eine Art Gospel aus meinem persönlichen Musikarchiv genommen und ich hoffe, dass Ihnen dieses Lied auch gut gefällt. Es ist aus der Farbe Lila, aus diesem Film, die Farbe Lila von Steven Spielberg. Der Song heißt Maybe God is Trying to Tell You Something und er besteht im Grunde aus drei Teilen. Es geht relativ langsam los, dann wird es schon schneller und zum Schluss fliegt Ihnen die Sache nur so um die Ohren. Ich hoffe, er gefällt Ihnen und ich hoffe natürlich auch, dass Sie zu Hause dieses Lied gerne hören. Auf jeden Fall müssen Sie jetzt richtig aufdrehen. Unglaublich, wenn Sie jetzt Herrn Barr sehen würden, der hier hinter mir um den Tisch getanzt ist die ganze Zeit. Wie Sie Ihr Sakko weggeworfen haben und wie es einfach losging hier eben gerade. Nein, natürlich ist es nicht so. Professor Dr. Egon Barr ist hier zu Gast. Das hier ist der letzte Gesprächspart unserer heutigen Hörbar leider. Zeit, Sie zu fragen, ob Sie sich selbst für einen demütigen Menschen halten.
Na, relativ bescheiden. Und demütig insofern, weil er die Grenzen seines eigenen Könnens kennt.
Ist denn Demut das Gegenteil von Hochmut?
Ja.
Und Sie kennen Ihre Grenzen genau und benutzen Sie Ihre Grenzen, um sich daran aufzuhalten oder um sie zu überschreiten?
Nein, die Möglichkeiten, die man hat, voll zu nutzen.
Hm. Aber der Mensch muss sich ja weiterentwickeln. Also auch wenn der Mensch 90 Jahre alt ist oder fast 90.
Ja, selbstverständlich muss er sich weiterentwickeln, aber doch nicht, indem er glaubt, seine Grenzen überspringen zu können. Denn das ist eine Dummheit.
Oder was sind denn, ja, na, die Frage ist, was sind denn Grenzen? Wie entwickelt sich denn der Mensch weiter, wenn er innerhalb seiner Grenzen bleibt? Vielleicht ist, auch eine, ist das eine philosophische Frage oder eine Definitionsfrage.
Nein, es ist doch, im Grunde soll der Mensch alles, was er kann, voll nutzen und entwickeln und sich in Würde entwickeln. Hm. Das heißt, immer breiter, immer tiefer werden. Gut, aber nicht versuchen, etwas zu tun, wovon er wissen muss oder jedenfalls weiß, hoffentlich, dass er das nicht erfüllen kann. Ich kann nicht Brandt werden, habe ich nie geglaubt.
Mhm.
Ich kann nicht Merkel werden, jetzt abgesehen davon, dass das eine Frau ist. Also man soll wissen, was man kann und was man nicht kann.
Wären Sie denn gerne Gauck geworden? Nein. Wären
Nein.
Sie denn gerne Bundespräsident geworden?
Nein.
Warum nicht?
Das ist... Da würde ich meine Fähigkeiten nicht voll entfalten können.
Das heißt, Sie wären dort unterfordert?
Ich wäre unterfordert in dem Sinne, nach vorne zu denken und weiterzuentwickeln, Konzepte zu entwickeln und zu vertreten. Und wenn ich großes Glück habe, auch durchführen zu können oder verwirklichen zu können oder mitzuhelfen, dass sie verwirklicht werden. Das alles kann ein Bundespräsident nicht. Deshalb wäre ich dort fehl am Platz gewesen. Jetzt sowieso.
Hm. Sie haben uns ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Leben durchaus noch aus sehr viel Arbeit besteht. Das heißt, da ist Korrespondenz. Dann kann ich mir vorstellen, Sie werden zu Vorträgen eingeladen. Also Sie verdrehen schon so die Augen. Ist es so, dass Sie...
Von 10 Einladungen sage ich 9 ab und es ist immer noch eine Überforderung.
Aber Sie mögen es ja auch ein bisschen.
Ja, aber bitte langsam weniger. Also die Erneuerung kann ich mit 90 beginnen. Und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen Ruhe haben für das, was ich in überschaubarer Zeit hoffe, noch machen zu können.
Gut, ich fasse zusammen. Sie nehmen ganz aktiv am Leben teil. Sie fahren noch Auto, Sie haben noch gute Augen, sind daher auch noch sehr mobil. Und es macht Ihnen auch Spaß, ne?
Richtig.
Sie lieben noch, was auch toll ist. Sie haben uns erzählt, dass Sie letztes Jahr geheiratet haben. Das ist auch schön. Sie rauchen manchmal ein bisschen und Sie sind bestimmt so ein Weinkenner, oder? Was macht Ihnen richtig Freude auf der Zunge?
Ein guter Wein, ja.
Was für ein Wein?
Lieber weißen als roten. Hat weniger Kalorien.
Sie zählen doch keine Kalorien.
Ich kann keine, aber ich möchte um Gottes Willen nicht zunehmen. Bin ganz stolz. Auf meiner Kur habe ich 3 Kilo abgenommen, das will ich halten.
Okay, alles klar. Dann wollen wir Sie jetzt nicht in Versuchung führen. Wir kommen jetzt sowieso zum Ende. Wenn wir jetzt den letzten Satz der 6. Symphonie Pathétique von Tschaikowski spielen, welche Geschichte gibt es denn dann dazu?
Wir haben die 6. von Tschaikowski in der Schule durchgenommen, während der Nazizeit übrigens. Und als Reporter der Berliner Zeitung bin ich im Juli 1945 beauftragt worden, in der Masurenallee einem Konzert beizuwohnen und darüber zu berichten. Da kamen Leute aus den Lagern, zum Teil noch in der Kluft, in der sie entlassen worden waren, also Gefängniskluft, zusammen, haben sich da wieder begrüßt und im Orchester saßen Orchesterleute in Räuberzivil.
Was heißt denn Räuberzivil?
Na, in dem, was sie gerade
hatten. Was man hatte.
Was man hatte. Und es war nicht doll. Und dann wurde diese Symphonie gespielt. Und natürlich habe ich sie noch nie im Orchester, im Original gehört. Und das war toll. So, dann habe ich dieselbe Symphonie gehört, ein zweites Mal, nämlich als ich in Moskau war. Und das war auch toll. Und dann habe ich sie ein drittes Mal gehört, nämlich als Ernst Reuter gestorben war. Und da war ich gerade Chef im RIAS und habe gesagt, der letzte Satz dieser Symphonie sollte gespielt werden, bis die Programmverantwortlichen kamen und ein neues Programm zusammenbauen konnten. Und dann habe ich diesen Satz spielen lassen und da habe ich wütende Briefe bekommen, wie man denn zum Tode unseres geliebten Ernst Reuter einen Russen spielen könnte. Das war Kalter Krieg, ohne dass die wussten, dass Reuter gern nochmal russisches Brot hätte essen wollen. Aber das war dann das dritte Mal.
Wir hätten eigentlich noch Stoff, um weiterzumachen. Sie haben mir auch verraten, dass es ein Buch gibt mit Ihren Memoiren, sowas in der Art. Auf jeden Fall weiß ich, dass am 1. März ab 19.30 Uhr ist eine Buchpremiere. Im Aufbauverlag ist erschienen Gedächtnislücken, 2 Deutsche erinnern sich. Peter Ensikat, der ist Schriftsteller und Kabarettist. Und Sie zusammen, Sie haben sich unterhalten über Ihre Vergangenheit, glaube ich.
Ja, natürlich über die unterschiedlichen Erinnerungen mit 20 Jahre Lebensalter, ja. Unterschied. Und das zusammengestellt ist ja ganz interessant.
Das glaube ich gerne. Ich bin da sehr spät erst drauf gestoßen, aber ich werde mir das wahrscheinlich auch mal angucken. Also am 1. März ab 19.30 Uhr diese Premiere oder dieses Gespräch über diese Buchpremiere lässt sich via Livestream mitverfolgen unter www.zeitzeugen-tv.com. So, wir frönen jetzt dem Tschaikowski, Sie Ihrem Käsekuchen, den wir Ihnen jetzt doch verführerischerweise vor die Nase gesetzt haben. damit Sie Ihre Bikini-Figur verlieren, Herr Bahr. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Wirklich, ganz schön.
Es hat mir Spaß gemacht. Danke.
Wir wünschen
auch
Ihnen alles Gute für den 90. natürlich, wie die ganze Welt offenbar es auch tut. Und natürlich auch für die Zeit, die danach kommt. Die vielen Jahre hoffentlich. Gut, und Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.